NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend schauen wir auf das Sommerinterview, das Bundeskanzler Merz vorhin im Bericht aus Berlin gegeben hat, noch unter dem Eindruck einer turbulenten letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Wir beschäftigen uns weiter mit den jüngsten Zolldrohungen aus den USA und wie die EU damit umgehen möchte. Und wir ziehen eine erste Bilanz nach dem 36-stündigen Warnstreik der Fahrerinnen und Fahrer beim Lieferdienst Lieferando in Hamburg. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend.
Ich glaube, wenn man einen Blick in die Zeitungen vom Wochenende wirft, dann lernt man sofort, die Koalition hat sich jedenfalls selbst beschädigt. Natürlich rührt das auch an der Autorität des Parlamentes, das hier das Entscheidungsrecht über die drei Nachfolgeentscheidungen für die Verfassungsrichter hatte. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, es beschädigt schon das Bundesverfassungsgericht. Jedenfalls dann nicht, wenn in näherer Zeit die Entscheidungen noch getroffen werden. Würde das nicht der Fall sein, müssten wir allerdings Sorge haben.
Ungewöhnlich deutliche Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im ZDF-Sommerinterview war er gefragt worden, welche Folgen aus seiner Sicht die vorerst gescheiterte Neuwahl von Verfassungsrichterinnen und Richtern im Bundestag hatte. Das Bundesverfassungsgericht sieht er nicht beschädigt, wohl aber die Koalition. Denn Schwarz-Rot hatte die Neuwahl kurzfristig abgesetzt am Freitag, nachdem die Union nicht mehr garantieren konnte, die nötigen Stimmen für die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf aufzubringen. Der Eklat war natürlich auch Thema im Sommerinterview mit Kanzler Merz im ersten, das hören wir gleich. Auf seine Antworten wollen wir gleich schauen. Vorher rollt Bianca Schwarz diesen turbulenten Abschied des Bundestags in die Sommerpause aber noch einmal auf und ordnet ein, wo gerade Schadensbegrenzung betrieben wird.
Es sei ein Vorgang, den es so in Deutschland bisher noch nie gegeben habe, meint Dirk Wiese, der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag.
Eine hoch angesehene Staatsrechtslehrerin wie Frau Professor Brosius-Gersdorf ist diffamiert worden in dieser Woche von rechten Medien, rechten Plattformen, teilweise bis hinein in die katholische Kirche. Von daher erwarte ich jetzt, dass die Unionsfraktion natürlich auch das Gespräch mit ihr sucht, vielleicht auch Fragen stellt.
Der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf wurden in den letzten Tagen teilweise Aussagen vorgeworfen, die sie so nie geäußert hat. Manchen Falschinformationen wurde selbst im Bundestag nicht widersprochen. Zum Beispiel, als Beatrix von Storch von der AfD Bundeskanzler Friedrich Merz diese Frage stellte.
Frau Brosius-Gersdorf hat gesagt, dass ein Kind, das 9 Monate alt ist, 2 Minuten vor der Geburt, keine Menschenwürde zukommt. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, diese Frau zu wählen?
Zwar antwortet Merz so.
Auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort ja.
Aber er stellt nicht klar, dass Frauke Brosius-Gersdorf so etwas nie gesagt hat. Also, dass ein Kind noch 2 Minuten vor Geburt abgetrieben werden könne, wie die AfDlerin es ihr unterstellt hat. In den nächsten Tagen kocht die Stimmung hoch, am Freitag dann der Knall. In der Union gibt es keine Mehrheit mehr für Brosius-Gersdorf. Die Wahl aller 3 Richter wird verschoben. Für die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp von der Freien Uni Berlin eine Beschädigung der Koalition aus SPD und Union.
Es zeigt, dass das Führungspersonal in beiden Parteien in gewisser Weise angezählt ist, dass sie ihre Rolle noch suchen, vor allem bei der Durchstellung von Entscheidungen in die eigene Fraktion hinein.
Denn erst am Montag hatte der eigens für die Wahl der Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht eingesetzte Wahlausschuss allen 3 Kandidaten zugestimmt, auch Brosius-Gersdorf. Nur war es dem Unionsfraktionschef Jens Spahn danach nicht gelungen, diese Einigkeit auch in seiner Fraktion herzustellen, meint Dirk Wiese von der SPD.
Jens Spahn hat Frau Brosius-Gersdorf als Kandidatin zugestimmt. Er hat grünes Licht für diese Kandidatin gegeben. Und wenn er das tut, erwarte ich auch, dass eine Mehrheit in seiner Fraktion hinter sich versammelt. Das ist nicht geschehen. Und darum kratzt das schon an der Autorität von Jens Spahn und stellt schon die Frage nach der Durchsetzungskraft.
CSU-Innenminister Alexander Dobrindt hingegen sieht Jens Spahn nicht beschädigt. Unterstützung für Spahn kommt auch aus Nordrhein-Westfalen von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Beim NRW-Tag der Jungen Union fordert er Solidarität mit Spahn. Spahn selbst hat sich bisher nicht zur Richterwahl geäußert. Aus beiden Regierungsparteien ist nun zu hören, man wolle während der Sommerpause reden und dann neu wählen. Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp mahnt, diese Zeit auch zu nutzen.
Wenn man diese Sommerpause nicht nutzt, um eine Einigung herbeizuführen, würde das Wahlrecht nach dem Ersatzwahlmechanismus auf den Bundesrat übergehen. Das wäre für den Bundestag eigentlich eine Erklärung der eigenen Unzuständigkeit und Unfähigkeit, nämlich dass das Parlament nicht in der Lage ist, die eigene Wahlfunktion gegenüber dem Bundesverfassungsgericht wahrzunehmen. nehmen.
Die SPD hat die Union aufgefordert, Frauke Brosius-Gersdorf einzuladen, um sich selbst ein Bild von ihr zu machen und im Gespräch bestehende Probleme bestenfalls auszuräumen. Zwar hat sich die Fraktionsspitze noch nicht dazu geäußert, aber zumindest CSU-Innenminister Alexander Dobrindt kann sich das vorstellen.
Und im Sommerinterview im ersten vorhin, da musste Friedrich Merz denn auch erklären, was da am Freitag im Bundestag passiert ist und wie es weitergehen könnte. Markus Preis aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat den Kanzler und CDU-Chef gefragt, was ihm nach der Absetzung der Abstimmung durch den Kopf ging.
Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise. Keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung. Eine Zeitung hat geschrieben, die Demokratie in Deutschland lebt. Ja, unsere Demokratie lebt. Wir haben im ersten Durchgang eine Wahl für 3 Richter zum Bundesverfassungsgericht nicht hinbekommen. 2 hätten wir wählen können, unstreitig. Das ist nicht schön, aber das ist nichts, was uns umwirft.
Dass unterschiedliche Meinungen bestehen, dass nicht jeder Abgeordnete die gleiche hat wie vielleicht der Fraktionsvorsitzende, das kann vorkommen, nur dass das dann im letzten Moment erst offensichtlich wird. Ist das eine lebendige Demokratie oder ist das eine nicht funktionierende, nicht professionelle Arbeit in der Fraktion?
Ja, wissen Sie, man kann Abgeordneten keine Befehle von oben geben. Das sind selbstbewusste, frei gewählte Abgeordnete. Und in solchen Fragen, wenn es um solche Personalfragen geht, geht es auch um Gewissensfragen. Wir hätten natürlich früher erkennen können, dass da großer Unmut entsteht. Gab am Freitag noch ein weiteres Argument, die Wahl zumindest auszusetzen. Ich habe den Vorschlag gemacht, 2 von 3 hätten wir machen können. Wir haben uns wahrscheinlich alle ein bisschen gegenseitig überfordert in den letzten Tagen. Wir haben ja auch ein sehr, sehr straffes Programm gehabt mit Entscheidungen, die wir in den letzten 10 Wochen getroffen haben. Und wir sind gerade mal 10 Wochen im Amt. Schauen Sie mal auf die Tagesordnung des Bundesrates vom letzten Freitag. 80 Tagesordnungspunkte, davon sehr viele Gesetze von uns, alle durchgebracht, die wir uns vorgenommen haben, bis zur Sommerpause. Ausnahmslos alle, diese Wahl nicht. Aber das ist nun wirklich kein Beinbruch.
Sie haben gesagt, Sie hätten das erkennen können, dass es diesen Unmut gibt. Hätte es Jens Spahn erkennen müssen? Sie waren früher selber Fraktionschef. Sie wissen, wie man da arbeitet.
Wir sind alle zusammen in einer Bundestagsfraktion. Das war in dieser Form nicht absehbar. Unruhe hat es gegeben. Übrigens nicht nur bei uns. Es hat auch in der SPD Vorbehalte gegen diese Wahl gegeben. Ich erinnere mal nur daran, dass die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt auch die Kirchen mobilisiert hat gegen diese Wahl. Also es gab viele Vorbehalte, die haben wir unterschätzt. Und das wird uns nicht nochmal passieren.
Kanzler Merz über die Probleme bei der Neuwahl der Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht. Soweit der Ausschnitt aus dem Sommerinterview im ersten. Das ganze Gespräch finden Sie auch auf tagesschau.de. Erst 20, dann 50 und nun soll es ein Aufschlag von pauschal 30% werden für alle Waren, die Unternehmen aus der EU in die USA exportieren. Mit dieser Androhung hat US-Präsident Trump gestern die EU-Kommission in Brüssel überrascht und die Mitgliedstaaten und ihre Wirtschaftsverbände aufgeschreckt. Seit Wochen verhandelt die EU mit Washington über einen besseren Zolldeal mit zuletzt positiven Signalen. Und dennoch hat Trump, wie das eben seine Art ist, den Druck noch einmal erhöht. Die Reaktionen in Europa, die reichen von Verärgerung bis zu der Forderung nach robusten Antworten auf die neue Zollprovokation. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dagegen will offenbar nichts überstürzen und erst recht nicht eskalieren. Europäische Gegenzölle hat sie nun bis Anfang August erstmal ausgesetzt. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
Es war natürlich ein Zufall, dass ausgerechnet heute der Staatspräsident von Indonesien zu Gast in Brüssel war, am Tag nach dem Zollbrief von Donald Trump, den viele als eine Demütigung empfunden haben, stand da der Präsident von Indonesien im Berlaymont, dem Gebäude der EU-Kommission, und erklärte, dass er Europa für eine globale Führungsmacht hält, mit der er gern vermehrt Handel treiben würde, möglichst freien Handel.
I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe and we want to work with Europe.
Ich gestehe, dass wir es gern sehen, wenn Europa stärker wird. Wir würden gern mit Europa zusammenarbeiten.
Europe is still, in our opinion, a leader in many, many aspects of modern life.
Europa ist immer noch führend in vielen Bereichen des modernen Lebens. Die freundlichen Worte von Präsident Subianto aus Indonesien waren natürlich Balsam für Ursula von der Leyen. Die Kommissionspräsidentin bedankte sich für die Komplimente und lobte den Abschluss eines neuen Freihandelsabkommens mit Indonesien, immerhin eine der großen Volkswirtschaften Asiens. Aber dann ging es doch um Donald Trump in der Pressekonferenz. Pressekonferenz und da war von Freihandel nicht mehr die Rede. Ursula von der Leyen musste erklären, wie sie mit dem Brief von Donald Trump umgeht und der Drohung, 30% Zölle auf viele europäische Produkte zu erheben.
We have always been very clear that we prefer a negotiated solution.
Wir haben klargemacht, dass wir eine Verhandlungslösung wollen. Davon will die Kommissionspräsidentin sich auch nicht durch Trumps neue Zolldrohung abbringen lassen. Im Gegenteil, Europa verzichtet vorerst auf Gegenzölle. Und zwar auf die Zölle, die eigentlich Anfang der Woche in Kraft treten sollten, als Antwort auf die von Trump bereits verhängten Zusatzzölle, zum Beispiel für Autos in Höhe von 25%. Einige Mitgliedsländer der EU sollen sich für eine zurückhaltende Antwort ausgesprochen haben, nicht provozieren lassen, so heißt es von EU-Diplomaten. Und auch die Bundesregierung hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters von Gegenzöllen abgeraten. Kommissionspräsidentin von der Leyen demonstrierte am Mittag Gelassenheit und kündigte an, dass die Europäische Union wie vereinbart bis zum 1. August mit den Amerikanern weiterverhandeln will und gleichzeitig Gegenmaßnahmen vorbereitet.
Since the very beginning we have worked and now are ready to respond with countermeasures.
Wir haben von Anfang an daran gearbeitet und wir sind jetzt bereit, mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Konkret bedeutet das, die EU-Kommission wird jetzt noch 2 Wochen lang das Gespräch mit den Amerikanern suchen bis zum 1. August. Und wenn es bis dahin keine Einigung gibt, auch das kündigte von der Leyen an, könnten die ersten Gegenzölle in Kraft treten. Sie sind für unterschiedliche Importe aus den USA vorgesehen, darunter Jeans, Motorräder und einige Agrarprodukte.
Die EU setzt nach der jüngsten Zollandrohung aus Washington auf weitere Verhandlungen. Helga Schmidt berichtete aus Brüssel. Wer sich am Freitagabend oder am Sonnabend in Hamburg etwas Leckeres zum Essen nach Hause kommen lassen wollte, der hat unter Umständen länger warten müssen als üblich oder hat die Pizza, Pasta, Sushi vielleicht sogar gleich selbst beim Lieferdienst abholen müssen. Denn die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, die hat in der Hansestadt zu einem Warnstreik unter den Fahrern des Lieferdienstes Lieferando aufgerufen. Die organisierten Beschäftigten bei Lieferando wollen das Unternehmen auf diese Weise dazu bewegen, einen Tarifvertrag abzuschließen. Es geht um die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen für rund 6.000 Menschen. Und geht es nach den Plänen der Gewerkschaft, dann war der Warnstreik in Hamburg nur der Anfang einer ganzen Reihe von längeren Arbeitsniederlegungen auch in anderen Städten. Darüber habe ich mit Vincent Ort gesprochen, der bei der NGG den Arbeitskampf der Lieferando-Fahrer betreut. Herr Ort, 36 Stunden hat es gedauert, dieser Ausstand. Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt von unserem 36-stündigen Warnstreik bei Lieferando hier in Hamburg. Es gab eine hohe Streikbeteiligung quer über die unterschiedlichen Beschäftigungsarten. Also es gibt Vollzeitbeschäftigte, Teilzeit, Minijobber. Alle waren mit dabei. Wir waren am Freitag viele Menschen, die von dem Gewerkschaftshaus in einer starken Demonstration zu Lieferando gelaufen sind und dort gezeigt haben, dass wir jetzt endlich einen Tarifvertrag wollen, 15 € und tarifliche Zuschläge.
Wenn Sie von einer hohen Beteiligung sprechen, können Sie mal eine Zahl nennen?
Wir gehen davon aus, dass wir eine 3-stellige Streikbeteiligung haben. Es gibt natürlich eine gewisse Dunkelziffer, jetzt gerade auch über die beiden Tage zusammen.
Von wie vielen 100 Fahrern in Hamburg?
Insgesamt gibt es ca. 500 Beschäftigte in Hamburg, die ja aber nicht in dem Zeitraum eingesetzt worden sind.
Lieferando hatte die Kunden im Vorfeld beruhigt. Es wird kaum Auswirkungen haben, hieß es da. Wir haben nochmal nachgefragt, haben heute eine ähnliche Antwort bekommen. Was haben Sie gestern beobachtet?
Wir wissen von den Ridern, die das uns berichtet haben, dass in Hamburg selbst Lieferando die Restaurants, die von Lieferando beliefert werden, im Vorfeld informiert hat und gesagt hat, dass gestreikt wird und es zu Einschränkungen kommen kann. Anders als sie das in der Presse öffentlich kommuniziert haben, das ist typisch für Lieferando. Und wir wissen auch von den Ridern, die ja die Routen und auch die Restaurants am besten kennen, dass in hohem Umfang im Stadtgebiet nicht ausgeliefert werden konnte.
Das Ziel des Warnstreiks ist ein Tarifvertrag, den die Beschäftigten erreichen wollen. Was würde das konkret an den Arbeitssituationen der Beschäftigten dort ändern?
Konkret geht es uns darum, dass wir einen Tarifvertrag wollen mit 15 € Grundgehalt und einem tariflichen Zuschlagssystem, wie man das auch in anderen Branchen kennt, wo man für Nachtarbeit, Wochenend oder Wochenendarbeit einen Zuschlag bekommt. Aktuell ist es so, dass die Rider Mindestlohn bekommen plus einen Bonus, je nachdem, wie viel sie ausgeliefert haben. Für die motorisierten Fahrer, die ca. 50% der Beschäftigten ausmachen, wird dieser Bonus zum 1.8. wegfallen. Ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Das heißt, ab dann verdienen die erstmal Mindestlohn. Das kann so nicht weitergehen. Da brauchen wir jetzt eine klare Lösung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir klar gemacht haben, wir haben jetzt die Möglichkeit, Und auch jetzt den Druck da zu sagen, wir brauchen eine tarifliche Lösung, 15 Euro ein Zuschlagssystem, wodurch sich ganz unmittelbar die Arbeitsbedingungen und auch die Einkommensverhältnisse bei den Fahrern verbessern. Wir sagen ganz klar, wir wollen 15 Euro von der Küche bis zum Kunden.
Nun argumentiert der Lieferando-Betreiber Takeaway Express, ein Tarifvertrag sei wegen der dezentralen Struktur des Unternehmens nicht sinnvoll und es gäbe ja schon andere Wege der Mitbestimmung.
Es gibt Betriebsräte, das ist richtig, aber das hat ja erstmal mit dem tariflichen Thema nichts zu tun. Tarifverträge ist etwas, was zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden oder im Einzelfall auch mit Arbeitgebern direkt ausgehandelt wird. Das ist das, was wir hier tun wollen. Und es ist ja völlig klar, dass es da ja, was da ja auch passiert, gerade wo in einem relevanten Umfang Stellen abgebaut und an Subunternehmen in Dienstleistungsformaten, wir nennen das Schattenflotte, umgewandelt werden sollen, geht genau auch darum, diese Mitbestimmung anzugreifen und diese Betriebsräte loszuwerden. Und das eben, indem man das in ein neues Unternehmen überführt. Und da befindet sich Lieferando ganz klar auf dem Weg dahin, eher sich bei den anderen schlechte Arbeitsbedingungen abzugucken, als mit Vorbildfunktion voranzugehen und einen Tarifvertrag auszuhandeln und gut sozialpartnerschaftlich mit der Gewerkschaft zusammenzuarbeiten, um eine gute tarifliche Lösung zu finden und der Beispielfunktion, die Sie eigentlich als Marktführer in dem Segment hätten, gerecht zu werden.
Nun ist Lieferando ja sozusagen ein ganz großer Player in diesem Bereich. Ja, dieses zähe Ringen um eine tarifliche Lösung. Ist das ein Einzelfall oder ist das ein Symptom für ein gesamtes Geschäftskonzept, das es ja auch in anderen Bereichen gibt, zum Beispiel bei der Lieferung von Lebensmitteln an die Haustür und so weiter und so fort?
Also das in dem ganzen gesamten Feld Plattformökonomie, also wenn wir Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnisse haben, die über Apps und übers Internet gesteuert werden, dass wir in Deutschland sehr langsam sind, das zu reglementieren und dann Dingen den Riegel vorzuschieben oder zu sagen, stopp, Arbeitsrechte gelten auch im Internet, das ist für uns kein Neuland, sondern auch über ein appgesteuertes Arbeitsverhältnis hat die ganz normalen Regeln, wie als wenn ich in einer Fabrik arbeite oder in der Brauerei oder wo auch immer. Und deshalb finde ich und finden wir auch, dass das ganz klar sein muss, dass wir dem einen Riegel vorschieben, dass das auch politisch passiert und dass es aber eben auch so ist, dass wir da auch eine tarifliche Regelung hinbekommen. Es kann ja nicht sein, dass wir da eigentlich einen Wettbewerb haben, wer am schlimmsten die Leute ausbeutet. Das kann doch nicht sein.
Sagt Vincent Ort von der Gewerkschaft NGG über die Warnstreiks bei Lieferando in Hamburg. Live Aid 1985, das war mehr als ein Konzert. Das war nicht nur für Musikfans, ja geradezu ein historischer Moment. Noch nie waren bis zu diesem Tag so viele Menschen für so ein langes Konzert an zwei Orten gleichzeitig zusammengekommen. Und wohl noch nie hatten so viele Stars gemeinsame Sache gemacht. Mit dabei waren Phil Collins, Black Sabbath, Madonna, Elton John und George Michael, nur um ein paar zu nennen, die zu den Superstars ihrer Zeit gehörten. Alles, um Spenden für die Hungerhilfe in Afrika, vor allem in Äthiopien, zu sammeln. Franziska Hoppen blickt zurück auf diesen besonderen Tag und auf ein Projekt, das aus heutiger Sicht auch durchaus kritisch gesehen wird.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid.
Es ist der 13. Juli 1985. Und was jetzt kommt, hat die Welt so noch nicht erlebt. Ein 16-stündiges Live-Konzert im Wechsel zwischen London und Philadelphia in den USA mit Auftakt vor 72.000 Fans im Wembley-Stadion. Auf der Bühne die größten Stars der Welt. Live Aid war ein Benefizkonzert. In den 80er Jahren hatte sich eine Hungersnot in Äthiopien ausgebreitet und der irische Musiker Bob Geldof wollte helfen. Mit Sängerkollegen Mitch Ure stellte er das Megakonzert auf die Beine und richtete sich in einer Pause mit einem emotionalen Aufruf an die etwa 1,5 Milliarden Fernsehzuschauer weltweit.
I want to ask you, please, please.
Ich möchte euch bitten zu helfen, nicht uns, sondern den 130 Millionen Menschen in Afrika, die vom Tode bedroht sind. Ihr sitzt zu Hause mit Popcorn und Sandwiches, aber sie liegen in der kalten Wüste ohne Kleidung, Wasser, ohne Essen und sie werden sterben.
No sign of any food and they're going to die.
25 Pfund hatten die Konzertbesucher für ihr Ticket bezahlt. Per Telefon konnten Zuschauer spenden. Und die Musiker gaben alles. Der Auftritt von Queen ging sogar als bester Live-Act in die Geschichte ein, dank Freddie Mercurys einzigartiger Stimme und unbändiger Energie. Dicht gedrängt standen die Zuschauer im Wembley-Stadion, 72.000, die wie im Chor mitsangen. Mama. Ein Superstar löste an diesem Nachmittag den anderen ab. Madonna, Elton John, Paul McCartney oder David Bowie. Mehr als 100 Millionen US-Dollar Spenden kamen durch Live Aid für die Hungerhilfe zusammen. Und doch gab es auch Kritik. Etwa daran, dass fast ausschließlich weiße Künstler auf der Bühne standen, sagt The Voice-Journalist Colton Lee.
This was a global event.
Es gab sehr gute Gründe, warum dieses globale Event stattfinden sollte. Bob Geldof meinte es gut, aber es war auch ein sehr weißer, paternalistischer Ansatz. Wenn man ein so großes Konzert für Menschen in Afrika plant, würde es Sinn machen, Künstler of Color mit einzubeziehen.
You would include artists of color.
Eine andere Kritik, Geldof verbreite negative Stereotype über Afrika, verschrecke damit Touristen und Investoren. Doch an dem scheint all das bis heute abzuperlen.
I don't know what they're on about.
Ich weiß nicht, was die haben. Hunderttausende Menschen haben über die Jahre wegen der Spenden überlebt. Wahrscheinlich Millionen. Das entkräftet jedes Argument.
Every single argument I've ever heard.
Für manche ist auch beides wahr, dass Live Aid wichtige Spenden gesammelt hat und das Konzept dennoch zu kurz griff. Trotzdem bleibt der 13. Juli 1985 bis heute für viele ein ganz besonderer Tag, so vielleicht wie für Sänger Bono. Ich wusste nur, dass wir Teil von etwas waren. Da war einfach etwas, das bis heute geblieben ist.
Is still with us.
40 Jahre ist es her, dass die legendären Live Aid-Konzerte stattfanden. Franziska Hoppen erinnerte daran. Und damit von Wembley aus über Lars Bente geht es jetzt nach Wimbledon zur Entscheidung über das prestigeträchtige Tennisturnier.
Ja, es geht um den Titel in Wimbledon bei den Männern. Titelverteidiger Carlos Alcaraz gegen die aktuelle Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Ein Traumduell im Finale von London und live vor Ort ist unser Reporter Matthias Kammann. Ja, Matthias, zwei Sätze sind gespielt. Wie wurden sie denn verteilt?
Ja, 1-1. Jeder hat einen gewonnen. Carlos Alcaraz den ersten mit 6-4 und mit dem gleichen Ergebnis ging der zweite an Jannik Sinner. Und in den entscheidenden Phasen dieser Sätze haben die beiden das beste Tennis gespielt, die spektakulärsten Punkte abgeliefert und deshalb sind natürlich die 15.000 hier auf dem Center Court auch richtig elektrisiert. Die haben natürlich alle gehofft, als sie herkamen und viel Geld bezahlt haben, dass sie etwas Ähnliches erleben wie vor 5 Wochen in Paris, als es 5,5 Stunden ging und ein hochgradig spektakuläres Spiel war. Die beiden haben das bisher heute nicht immer hinkriegen können. Dazu gab es ein bisschen viele leichte Fehler. Aber wie gesagt, in den entscheidenden Phasen waren sie spektakulär unterwegs und sie haben ja möglicherweise auch noch 2-3 Stunden, in denen sie das wiederholen können, was sie damals in Paris gemacht haben.
Matthias Kammann war das live vom Herrenfinale in Wimbledon. Ja, und während das Grand-Slam-Turnier heute also zu Ende geht, haben die Radprofis in Frankreich die 9. von insgesamt 21 Etappen überstanden. Wer als erstes über die Ziellinie gefahren ist bei der Tour de France, das weiß unser Reporter Holger Geska.
Eine der schnellsten Etappen der Tourgeschichte war auch eine der spannendsten, denn Mathieu van der Poels Jagd gegen das gesamte Feld wurde erst wenige hundert Meter vor dem Ziel entschieden. Der Ex-Weltmeister aus den Niederlanden, der während dieser Woche sowohl eine Etappe gewann, als auch das gelbe Trikot schon auf den Schultern hatte, riss mit Kilometer 1 aus, hatte Jonas Rickard, einen Teamkollegen an der Seite. Es waren 5,5 Minuten Vorsprung. Das Feld jagte und zwar nicht nur die Sprintermannschaften, sondern auch die Topstars in der Gesamtwertung, weil der Wind auch noch eine Rolle spielte und so wurde Mathieu van der Poel wenige hundert Meter vor dem Ziel eingeholt. Es kam zum Massensprint und den gewann zum zweiten Mal in dieser Woche der Europameister Timmerli aus Belgien vor dem Vortagssieger Jonathan Milan aus Italien. Die beiden deutschen Sprinter waren etwas zu früh im Wind, vor allem Pascal Ackermann fiel so noch weit zurück. Siebter wurde Phil Bauhaus.
Ja, und nicht nur auf dem Rad, sondern auch noch im Wasser und auf den Beinen waren die Triathletinnen und Triathleten an diesem Wochenende in Hamburg unterwegs. Und im Mixed-Team-Wettbewerb, da ist für das deutsche Team eine Medaille rausgesprungen. Jan Möller war vor Ort.
Es war wieder ein großes Spektakel zum Abschluss dieses Triathlon-Wochenendes. Mixed-Team-WM, das heißt 2 Männer und 2 Frauen pro Nation. Alle bestreiten jeweils einen kompletten Triathlon, aber im Ultra-Kurzformat. Und das deutsche Quartett gehörte als Olympiasieger und Titelverteidiger zu den Favoriten, war auch von Beginn an vorn dabei. Am Ende aber fehlten auf dem engen, flachen Innenstadtkurs rund um den Rathausmarkt und die Binnenalster 8 Sekunden zum Sieg. Ganz vorn Australien, Silber holte sich Frankreich und Bronze die deutsche Staffel. Und damit waren Lisa Tertsch, Lasse Nüger, Eduard Priester, Tanja Neubert und Henry Graf dann auch ziemlich zufrieden. Aus der Goldstaffel von Paris war in Hamburg nur Lisa Tertsch noch dabei. Gefeiert wurden alle Sportlerinnen und Sportler von Zehntausenden an der Strecke. Vor den Profis waren an diesem Wochenende mehr als 8000 Hobbyathletinnen und Athleten unterwegs. Damit war der Hamburger Triathlon auch diesmal wieder der größte der Welt.
Ja, und die größten bzw. besten Fußballnationalmannschaften der Frauen, die treten ja gerade bei der Europameisterschaft in der Schweiz an. Und nachdem es gestern für das deutsche Team einen herben Dämpfer gab, dieses 1:4 gegen Schweden, entscheidet sich nun heute, wer dann am Samstag dann Viertelfinalgegner der Deutschen wird. Nämlich der Sieger der Gruppe D. Aktuell liegt dort Frankreich auf Platz 1. Die Französinnen, die treffen nachher auf die Niederlande. Ja, und England bekommt es mit Wales zu tun. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.
Soweit Lars Bente mit dem Sport. Vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages an diesem Sonntag, dem 13. Juli. Ich bin Michael Latz, verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche morgen.